Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Wenn was ist, bin ich erreichbar. Mit diesen Worten verabschiedete sich die Kanzlerin bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz in die Sommerpause. Wenn das Polittheater pausiert, reißt in den Redaktionen meist das Sommerloch auf, obwohl zumindest die Temperaturen ja wieder ein neues Sommerhoch versprechen. Wir füllen und begleiten alles natürlich mit ausgesuchten Ausstellungen und Theateraufführungen. Heute zunächst eine Bilanz des Theaterfestivals in Avignon. Im Februar sollten die Histoire du Théâtre römisch II in Gent uraufgeführt werden, doch die Behörden erteilten damals die Visa für verschiedene Künstler nicht. Nun kommt die Arbeit des Choreografen Faustin Ligné-Colas in Avignon als Uraufführung heraus. Die von Milo Rau initiierte Reihe Histoire du Théâtre ist angelehnt an den Essay-Filmzyklus Histoire du Cinéma von Jean-Luc Godard. Und wie bei Godard geht es darum, sein Medium in der Wechselwirkung mit der großen Weltgeschichte zu befragen. Milo Rau tat das im viel diskutierten Stück unter dem Titel Die Wiederholung mit der Frage nach der Tauglichkeit des Theaters in Bezug auf traumatisierende Gewalterfahrungen, Mord und sexualisierte Gewalt. Ligné-Colas setzt die Reihe nun mit einem ganz anderen Ansatz fort. Die Uraufführung ist die letzte in einem Festivalprogramm, das jedoch in diesem Jahr unseren Kritiker Eberhard Spreng ein wenig enttäuschte.
Ein kleines Bühnenpodest auf einer leeren Freilichtbühne, ein scharfes Streiflicht und der schwarze Schauspieler Papi Maurice Mviti, der eine große Glocke und ein kleines Wägelchen mit lauter Plunder mit sich führt. Mehr braucht der kongolesische Choreograf, Musiker und Geschichtenerzähler Faustin Ligné-Colas nicht, um in seine Histoire du Théâtre II einzuführen. Voller Humor wird hier die Erwartungshaltung eines weißen Publikums gegenüber Geschichten vom schwarzen Kontinent thematisiert.
Je suis un acteur africain et je vends des histoires exotiques.
Ich bin ein afrikanischer Schauspieler und verkaufe exotische Geschichten, erzählt Mviti. Ich verkaufe Theatergeschichten, Alteisen, kaputte Straßen, Diktaturen, zerstörte Länder, Kalaschnikows, Krankheiten. Faustin Ligné-Colas erinnert an die Gründung des Ballet National du Zaïre im Jahre 1974. Der kongolesische Unabhängigkeitspräsident und Diktator Mobutu hatte das Nationalballett als Propagandainstrument ins Leben gerufen. Die erzählten Mythen sollten die 400 Stämme des Kongo einen. Zwei der nunmehr betagteren Tänzerinnen und ein Musiker lässt der kongolesische Choreograf auftreten und ihre Lebensgeschichten erzählen. Der Tanz der nunmehr alten Körper hat im direkten Vergleich mit dem von früher nicht an Ausdruck verloren, er ist im Gegenteil freier geworden, unbelastet von den Erwartungen der Politik, verspielter im Ausdruck. Ligné-Colas kleine Arbeit ist Dokumentartheater, eine humorvolle Hommage an die Tanzgeschichte seiner Heimat, offenbart aber kaum, wie sie seine Arbeit als Choreograf beeinflusst hat. Eine Hommage ganz anderer Art ist Kirill Serebrennikows Requiem Outside, in dem er an den viel zensierten chinesischen Fotografen und Poeten Ren Hang erinnert, der 2017 Selbstmord beging. Der unter Depressionen leidende Künstler hatte sich aus dem Fenster gestürzt. Das war zwei Tage vor einem geplanten Treffen mit dem russischen Theaterregisseur Serebrennikow. Beide waren mit ihrem autoritär intoleranten Regime durch ihren künstlerischen Umgang mit dem nackten Körper in Konflikt geraten. Outside ist ein zugleich trotziges und berauscht humorvolles Pandemonium, eine Revue voller Körperbilder, in denen Ren Hangs Bildsprache auf der Bühne nachempfunden wird, während einzelne Texte seine zerrissenen Seelenwelten erkunden. Ein Meisterwerk in einem ansonsten über weite Programmstrecken enttäuschenden Festival. Nach einem schwierigen Start setzten Regisseurinnen und Regisseure, die man künstlerisch eher der B-Liga zuordnen würde, mit halbfertig gemachten und gedachten Arbeiten das Programm fort. Aber dann gab es doch noch einen Hoffnungsschimmer. Eine relativ junge Regiehandschrift mit einem Stück der amerikanischen Dramatikerin Naomi Wallace. Tommy Millos Inszenierung von La Brèche ist hochkonzentriertes Schauspielertheater mit einer wundervoll präzis gesetzten Ästhetik. Ein Beispiel für das, was das französische Produktionsmodell in seinen besten Momenten leisten kann. Bei den Proben wird an allem gleichzeitig gearbeitet. Am Bühnenbild, dem Licht, dem Ton, dem Spiel. Alles gleichzeitig, sagt Tommy Millot. Ich beziehe deshalb alle Gewerke sofort in den Probenprozess ein, weil meine Regie auf Licht, auf Ton, auf allem beruht. Parallel zur Arbeit mit den Schauspielern. Trotz weniger Highlights konnte das Theater in Avignon diesmal nicht als sommerliche Inspirationsquelle und Denkraum für grundsätzliche Fragen aus dem Spannungsfeld von Kunst, Philosophie und Politik gelten. Das Festival blieb auch bei der in Frankreich nicht nur im Rahmen der Gelbwesten-Proteste laut und deutlich gestellten sozialen Frage fast völlig stumm. Positiv bleibt allenthalben zu vermerken, dass Avignon mit ungewöhnlich vielen Uraufführungen und Premieren aufwartete und dass in vielen Aufführungen die ethnische Diversität der französischen Gesellschaft sichtbar wird.
Eberhard Spreng erlebte das Theaterfestival in Avignon. Der Scientology-Skandal, die finanzielle Schieflage, bröckelnde Bausubstanz und nicht zuletzt die unrühmlichen Querelen beim Rückzug des inzwischen verstorbenen Programmdirektors Ogvi Envesor. Das Haus der Kunst in München, bis vor kurzem noch einer der international renommiertesten Orte für Gegenwartskunst, kommt plötzlich aus den Negativschlagzeilen nicht mehr heraus. Zwar hatte im letzten Jahr mit Bernhard Spies ein Sanierer die Geschäftsführung der Stiftung Haus der Kunst übernommen, doch ein neuer Programmdirektor ist bis auf Weiteres nicht in Sicht und müsste dieses Haus vermutlich auch während einer langjährigen Teilschließung übernehmen. Aus Sicht der Angestellten kam jetzt die nächste Hiobsbotschaft. Bis zu 70% des Personals könnte abgebaut oder in anderen Gesellschaften ausgelagert werden. Noch ringt die bayerische Landesregierung um die Zukunft des Hauses und verbreitet Optimismus, aber die Lage scheint völlig verfahren. Die Frage ging an Carsten Probst in München. Wie wird das von der Münchner Kunstszene wahrgenommen?
Ja, also gestern Abend, Frau Lückert, ließ der Betriebsrat vom Haus der Kunst Flugblätter vor dem Haus verteilen, auf denen gegen die geplanten Entlassungen protestiert wird. Ähnlich hat sich der Betriebsrat auch schon in den vergangenen Tagen mal zu Wort gemeldet. Aber eben das sind tatsächlich die einzigen Stimmen aus dem Umfeld des Hauses, die derzeit zu hören sind. Ansonsten, je näher sie dran sind, desto hörbarer wird eigentlich das Schweigen. Also weder das Kunstministerium noch die Leitung im Haus der Kunst oder auch der Aufsichtsrat der Stiftung äußern sich derzeit. Und ja, das wird auch im weiteren Umfeld quasi so interpretiert, angesichts des puren Schreckens sozusagen über den Berg an Problemen, der sich da jetzt aufgehäuft hat, regiert so eine spürbare Ratlosigkeit, weil viele Probleme eben auch überhaupt nicht ad hoc zu lösen sind und eigentlich keiner auf längere Sicht weiß, wie es mit dem Haus der Kunst weitergeht.
Aber wie kann es eigentlich sein, dass ein so herausragendes Haus binnen kurzer Zeit so viele Probleme anhäuft und auch noch so viele unterschiedliche?
Ja, also ich glaube, zwei der zentralen Probleme sind in der Tat gar nicht so plötzlich. Die angespannte Finanzlage und die schlechte Bausubstanz des Hauses der Kunst sind eigentlich seit langem bekannt und in der einen oder anderen Situation auch immer schon mal Thema gewesen. Nur wirklich angegangen wurden sie nicht. Zugleich muss man sagen, mit Christoph Vitali, mit Chris Derkon, so umstritten sie jetzt im Einzelnen noch waren, ist es dann gelungen, das Haus jahrelang, jahrzehntelang programmatisch sehr gut aufzustellen. Dann mit Ogvi Envesor hat man das Haus der Kunst plötzlich sogar an die Spitze der aktuellen Diskurse katapultiert. Dafür hat dann im Gegenzug der Aufsichtsrat der Stiftung und haben auch die Politiker offensichtlich lange über vieles hinweggesehen. Das ist Stoff für Jahre, jahrzehntelange fast, würde ich sagen, Diskussionen, die man sorgsam aushandeln muss, für die man sich Zeit nehmen muss. Und dass man das nicht schon längst begonnen hat, das fällt dem Haus, auch dem Land Bayern, jetzt ein bisschen auf die Füße.
Für die finanzielle Schieflage wurde ja vor allem Ogvi Envesor mit diversen Großprojekten verantwortlich gemacht, oder?
Ja, das heißt ja, gerade für sein großes Projekt über die Nachkriegskunst, Post-War, hat er den Etat gnadenlos überzogen. Da ist von 1 Million Euro die Rede. Das war für mich allerdings eher das Eingeständnis der Versäumnisse der bayerischen Kunstpolitik. Lange hat man sich eben in der internationalen Ausstrahlung von Ogvi Envesors Projekten eigentlich gesonnt und glaubte sich so ein bisschen der schnöden Realität des Hauses nicht stellen zu müssen. Am Ende aber dann so zu tun, als hätte Envesor quasi dem Staat in die Tasche gegriffen, das halte ich für völlig unplausibel. Man hat ihn sicherlich für vieles kritisieren können, aber sicherlich nicht dafür, dass er sich jetzt die Gelder selber bewilligt hätte. Das muss immer der Aufsichtsrat tun und da sitzt die Politik drin.
Nachdem der kaufmännische Direktor des Hauses wegen des Scientology-Skandals gehen musste, kam Bernhard Spies als Feuerwehrmann und eine seiner ersten Amtshandlungen zur finanziellen Konsolidierung war, das restliche, noch von Invesor geplante Ausstellungsprogramm größtenteils abzuwickeln, unter anderem eine große Retrospektive der US-amerikanischen Künstlerin Adrienne Piper, die das Haus der Kunst zusammen mit dem MoMA in New York entwickelt hatte. Stattdessen ist nun demnächst eine Schau mit Werken von Markus Lüpertz zu sehen. Ist das ein Fingerzeig, wo es künftig so lang gehen soll in München?
Niemand will das, glaube ich. Also das wäre, was die inhaltliche Konzeption des Hauses angeht, glaube ich, die absolute Bankrotterklärung. Also Bernhard Spies ist alles. Er ist sicherlich auch ein guter Finanzmanager, aber er ist kein Programmchef. Er verwaltet das Vakuum, das jetzt entstanden ist. Er tut das pragmatisch, aber eben auch ziemlich ungelenk. Also die Mittel, die Spies für die Lüpertz-Ausstellung geholt hat, die hat er sich sicherlich über die Bonner Stiftung Kunst und Kultur und deren bestens mit der Deutschen Wirtschaft, mit dem Springer Verlag und so weiter vernetzten Chef Walter Smerling geholt. Wahrscheinlich versteht er auch gar nicht, wie fatal die dahinterstehende Botschaft für das Haus der Kunst ist, nämlich, dass zukunftsweisende Programmpolitik wie bisher eigentlich viel zu teuer, viel zu wenig publikumsträchtig ist. Das ist ein Problem, denn auf einer solchen Basis findet man mittelfristig sicherlich kein tragfähiges Gesamtkonzept für das Haus und sein Umfeld, aber auch keinen Programmdirektor oder keine Programmdirektorin, der oder die das Haus dann zu alter Höhe zurückführen könnte.
Carsten Probst über das Münchner Haus der Kunst und die dortige Krisenstimmung. Comeback heißt eine Ausstellung, die die Kunsthalle in Tübingen jetzt zeigt und man hat ein wenig das Gefühl, das Ganze ist ein kleiner musealer Sommerscherz. Klassiker aus dem Kunstkanon werden nachgebaut und gemalt, aber auch verziert. Die Mona Lisa mit Schnurrbart, Dürers Hase aus Dachlatten und dann ein Tableau vivant mit Tübinger Bürgern. Während diese Aneignung des Vergangenen im Umfeld der 68er-Bewegung vorwiegend in kritischer Absicht geschah, ist das heute offenbar anders. In Tübingen glaubt man, es gebe eine vermehrte Wiederkehr der Tradition in der Gegenwartskunst, ein Bedürfnis nach Orientierung, um dann alte Meister für die Gegenwart produktiv zu machen. Und natürlich hat das auch mit der Digitalisierung zu tun, die die alten Bilder überall verfügbar macht. Christian Gampert hat Comeback gesehen.
In der modernen Kunst ging man immer ziemlich ungnädig mit der Tradition um. Wenn Andy Warhol das letzte Abendmahl von Leonardo zum Comic ausdünnte und mit einer Camel-Werbung versah, dann war das nicht wirklich eine Verbeugung vor der Renaissance. Schon Marcel Duchamp hatte der Mona Lisa einen Bart angemalt, bei Warhol degenerierte sie zur Serie. Und nun soll alles anders sein? Die Kunsthalle Tübingen hat einen neuen Trend beobachtet. Es gäbe nicht nur bei Künstlern eine identifikatorische Hinwendung zu den alten Meistern, einen positiven Bezug zur Tradition. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass fast alle Bilder im Netz verfügbar sind und man sie sich einfach herbeiklicken kann. Und alles ist ja per Photoshop bearbeitbar. Menschen stellen auch Bilder des kunsthistorischen Kanons als Tableau vivant nach und finden das wahrscheinlich total geil, das Kostümfest als Freizeitbeschäftigung. Kunsthallendirektorin Nicole Fritz aber sieht das als kompensatorische Aktivität, die den aktuellen Verlust an sozialem Zusammenhalt ausgleichen soll.
Ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass überlieferte Ordnung sich auflösen, dass Rituale, Volksbrauche heute nicht mehr gelebt werden und dass plötzlich in diese Lücke auch alte hohe Kunst springt, ja? Dass Menschen ihre Identität auch dadurch beziehen, dass sie sich alte Meister nachstellen.
Ist das also eine neue sozialpädagogische Strategie?
Es gibt viele Facetten von dieser neuen Bedeutung von alten Meister. In der Werbung, die wollen dann eher an den Wiedererkennungswert anknüpfen. Aber wenn alte Meister zunehmend auch bei Jugendlichen en vogue sind, das ist doch ein sehr, sehr spannendes Phänomen.
Als kulturwissenschaftliche These und Ausstellungsidee ist das originell. Die Frage ist nur, ob dieses Comeback alter Kunst auch gute Bilder generiert. Darüber kann man sehr geteilter Meinung sein. Wenn Kehind Wiley die drei Grazien mit drei männlichen farbigen Models nachstellt, dann unterläuft das immerhin unsere eurozentristische Wahrnehmung. Wenn Leo Caillard antike Skulpturen mit Hipsterklamotten ausstaffiert, mit Sonnenbrille und Handy, dann holt er sie möglicherweise nahe an die Jugendkultur heran, aber er banalisiert sie auch zu Schaufensterpuppen der Modeindustrie. Überzeugender scheinen Strategien, die die Werke des kunsthistorischen Kanons auf sehr indirekte Weise im Kopf des Betrachters wieder auferstehen lassen. Der spanische Künstler José Manuel Ballester hat auf einem riesigen Digitaldruck das gesamte allegorische und mythische Menschenpersonal aus Botticellis Primavera verbannt und lenkt unseren Blick einzig auf den Raum und die Natur. Aber wir vermissen da etwas, es arbeitet im Kopf. Mit dem Garten der Lüste von Bosch verfährt Ballester ebenso. Auslassung, Entleerung wird zum Prinzip. Markus Schinwald dagegen irritiert uns, indem er historische Bilder in riesige Farbflächen integriert oder Porträtköpfe mit Prothesen und Spangen umgibt. Bei Jean-Luc Mormann erscheint der Körper der vergewaltigten Lucretia von Cranach als Tattoo, also gezeichnet, und bei Slavomir Elsner verschwimmt eine Raphael-Madonna ins Unscharfe und Schemenhafte, in ein fernes, verwesendes Abbild. Neben Pia Maria Martins Vanitas-Stillleben, die im Zeitraffer verwelken oder gefressen werden, bleiben die von Christian Jankowski im Internet aufgefundenen amateurhaften Re-Inszenierungen von Rembrandts Nachtwache und die Anatomie des Dr. Tulp in Erinnerung, die er von chinesischen Auftragskünstlern fürchterlich schlecht nachmalen lässt. Offenbar ein perfider Anschlag auf den Kunstmarkt mit seinen hohen Preisen. Und so ist diese anregende Ausstellung durchaus eine Reanimation von Kunst, aber auch ein Kunstfriedhof. Bilder von Bildern, freigegeben zum allseitigen Gebrauch. Trendy wie T-Shirt-Motive oder traurig wie ferne Schatten.
Die Gegenwartskunst bezieht sich auch immer auf die Kunstgeschichte. Porträt, Landschaft, Stillleben werden zurzeit in Tübingen befragt und zum Teil in digitalen Medien neu interpretiert. Christian Gampert sah die Ausstellung Comeback. Im Amsterdamer Van Gogh-Museum wird der Meister gerade mal wieder mit seinen Sonnenblumen ausgestellt. Dabei waren die Blumen vor 130 Jahren deutlich strahlender gelb und orange gemalt als heute zu sehen. Das ergaben wissenschaftliche Untersuchungen des Gemäldes, die bereits zum Start der Ausstellung im Juni veröffentlicht wurden. Im Museum hängt aber auch ein kleines Porträt von Vincent van Gogh, auf dem ein Mann abgebildet ist, dessen Identität bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Es könnte Vincent sein, der Maler, aber auch Theo, dessen Bruder. Das kleine Bild gehört zu einem weiteren Porträt, auf dem ein ähnlicher Mann abgebildet ist. Die beiden Bilder haben in den letzten Jahren unter Experten für ein wahres Verwirrspiel gesorgt. Wer ist hier wer? Kerstin Schweighöfer versucht, das Rätsel zu lösen.
Zweimal Vincent, völlig klar. Oder ist es einmal Vincent, einmal Theo? Aber wer ist wer? Theo links, Vincent rechts? Oder umgekehrt, Theo rechts, Vincent links?
Nein, das haben wir nicht in unserer Kollektion.
Sowas haben wir noch nie mitgemacht, meint die Leiterin der Forschungsabteilung des Amsterdamer Van Gogh Museums, Mareje Fellekoop. Wenn, dann gab es Zweifel über die Datierung eines Bildes. Aber das hier ist ziemlich einzigartig.
Das ist frei unik.
Seit mehr als 60 Jahren schon halten zwei kleine Porträts von Vincent van Gogh die Kunstgeschichtsforschung auf Trab. Einträchtig hängen sie im Amsterdamer Van Gogh Museum nebeneinander. Beide lediglich 14 x 19 cm groß, beide im gleichen Stil gemalt. Darauf abgebildet zwei Männer, die sich stark ähneln. Beide mit rotbraunem Bart, der eine mit Strohhut, der andere mit Filzhut. Entstanden sind sie 1887, erklärt Mareje Fellekoop. Als Vincent in Paris wohnte, bei seinem jüngeren Bruder und Mäzen, dem Kunsthändler Theo van Gogh.
Sie sind in 1887 gemacht, toen van Gogh in Paris woonde, bei seinem Bruder Theo.
Es gibt viele Selbstporträts, auf denen sich Vincent mal einen Stroh, mal einen Filzhut aufgesetzt hat. Lange Zeit wurde deshalb davon ausgegangen, dass es sich um zwei Selbstporträts handeln musste, also zweimal Vincent. Bis der niederländische Kunsthistoriker Jacob Bart de la Faye 1958 zu dem Schluss kam, dass es sich bei dem Mann mit dem Filzhut um Theo handeln müsse. Das ergebe Sinn, ein Filzhut würde nun mal sehr viel besser zu einem Geschäftsmann passen. Also Vincent links, Theo rechts. Es gehe bei den beiden Bildern um ein Paar, ein Pendant der beiden Brüder. Stimmt, bestätigten Forscher des Van Gogh-Museums, die sich 2011 erneut mit dem Fall befassten. Bloß andersherum. Theo links, Vincent rechts. Bei dem Mann mit dem Filzhut handle es sich um den Maler, bei dem mit dem Strohhut um den Geschäftsmann. Ausschlaggebend waren äußerliche Kennzeichen, erklärt Marije Vellekoop.
Alle Schilderijen aus der Pariser Zeit.
Damals haben wir alle Gemälde unserer Kollektion aus der Pariser Zeit von Vincent untersucht. Ergebnis: Der Mann mit dem Strohhut ist sehr wahrscheinlich Theo. Er hatte feinere Gesichtszüge als sein Bruder. Sein Bart war gepflegter und nicht so rot wie der von Vincent, eher ockerfarben. So wie beim Mann mit dem Strohhut. Und von Fotos, die wir von Theo kennen, wissen wir, dass er viel kleinere und rundere Ohren hatte als Vincent.
Ohr lijkt meer op het oor wat we van de foto's van Theo kennen.
Ebenfalls so wie der Mann mit dem Strohhut. Also Theo links, Vincent rechts. Außerdem gibt es im Amsterdamer Rijksmuseum ebenfalls ein Bild, auf dem Vincent mit Filzhut zu sehen ist. Unumstritten ein Selbstporträt. Und zwischen diesen beiden Bildern gäbe es einfach zu wenig Unterschiede, um sagen zu können, auf dem Filzhutporträt aus dem Van Gogh-Museum ist jemand anderes zu sehen.
Te weinig verschil, um dann zu sagen, das ist echt heel iemand anders.
Bei diesem Bild gibt es dennoch keine Zweifel mehr. Identität geklärt. Der Mann mit dem Filzhut ist Vincent. Aber was ist mit dem Mann mit dem Strohhut? Ist das wirklich Theo? Die Zweifel blieben. 2018 machte das Van Gogh-Museum von sämtlichen Selbstporträts des Malers Abzüge im selben Format. Auch von den beiden kleinen Bildern aus der Pariser Zeit. Und als die dann in der gleichen Größe zwischen all den anderen lagen, da wurden die Zweifel lediglich größer. Eigentlich lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wer der Mann mit dem Strohhut ist, Theo oder Vincent. Da können wir am besten ehrlich sein und zugeben, wir wissen es nicht. Und deshalb wurde nun beschlossen, dem Bild des Mannes links mit dem Strohhut fortan zwei Titel zu geben. Porträt von Theo oder Selbstporträt. Also zweimal Vincent oder links Theo, rechts Vincent.
Aus Amsterdam, Kerstin Schweighöfer berichtete. Eine Vase voller Blumen kehrt heute zurück nach Italien. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Ja, die Vase di Fiori, das ist ein Bild des holländischen Malers Jan van Huysum, das 1943 von der Wehrmacht aus den Uffizien in Florenz zusammen mit vielen anderen Bildern gestohlen wurde. Heute hat Außenminister Heiko Maas die gemalte Blumenvase offiziell in Florenz zurückgegeben. Beschleunigt wurde die Rückgabe sicher auch durch das beherzte Handeln von Uffiziendirektor Eike Schmidt, der über die Leerstelle im Museum mehrere Wanted-Schilder hängte und das Foto davon an die Presse gab. Heiko Maas betonte heute nochmal, dass das Thema Raubkunst immer noch nicht abgeschlossen sei und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit unter anderem bei Italiens Kulturminister Alberto Bonisoli. Nicht gesprochen wurde darüber, ob die Nachfahren des Wehrmachtssoldaten, der das Bild wahrscheinlich in Tirol gekauft hatte, die von ihnen verlangte Entschädigung bekommen haben, die ihnen nach italienischem Recht aber gar nicht zusteht, wie Eike Schmidt in den Kulturfragen im Deutschlandfunk betont hat.
Damit würde man sich aber in Italien strafbar machen, denn nach italienischem Recht sind Kunstwerke, die dem Staat gehören, unveräußerlich prinzipiell und da kann auch ein Diebstahl nicht verjähren. Die deutsche Rechtslage ist anders, da verjährt Diebstahl. Das ist eine deutsche Sondererscheinung im Grunde. Das erschwert sicherlich die Frage der Rückgabe, ganz abgesehen von der moralischen Pflicht Deutschlands.
Heiko Maas nutzte die Rückgabe des Bildes übrigens auch für eine engagierte Rede gegen das Geschachere um Menschenleben auf dem Mittelmeer. Der Streit um zwei Bilder des Kunstmalers Hans Pohrmann geht in eine neue Runde. Der Bundesgerichtshof hob heute ein Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg auf. Nun muss neu verhandelt werden. Die Bilder sind 1986 aus dem Besitz der Familie von Hans Pohrmann gestohlen worden und tauchten mehr als 20 Jahre später bei einem Großhändler für Autotechnik wieder auf. Der beteuerte, keine Ahnung von Kunst zu haben und er habe die Bilder von seinem Stiefvater Ende der 80er Jahre bekommen, die er damals bei einem Antiquitätenhändler gekauft hat. Das Oberlandesgericht Nürnberg hatte dem Großhändler die Bilder rechtmäßig zugesprochen, da er sie mehr als 10 Jahre lang in gutem Glauben besessen habe. Ersitzen nennt man das im Juristendeutsch. Seine Gutgläubigkeit muss er nun laut Bundesgerichtshof beweisen. Außerdem sei ein Verfahrensfehler aufgefallen. Eine Neuverhandlung sei auch deswegen nötig.
Hier folgen die Nachrichten. Das Sommerinterview der Kanzlerin gleich auch ein Thema in den Informationen am Abend. Am Mikrofon war Katja Lückert. Die findet, man muss nicht immer erreichbar sein.